Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Konjunktiv, den nur eine Schriftstellerin wie Sie in zauberhafte Literatur verwandeln kann. Wir hätten uns alles gesagt. So heißt das jüngste Buch von Judith Herrmann. Es sind ihre Poetikvorlesungen, die sie letztes Jahr in Frankfurt am Main gehalten hat. Und sie sind und klingen so schön und geheimnisvoll wie ihre besten Erzählungen. Was dort alles gesagt wird oder nur hätte gesagt werden können, das hören wir von Judith Herrmann selbst. Vielleicht. Sie ist unser Gast. Willkommen zur Lesart. Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und jetzt eine der prominentesten deutschen Schriftstellerinnen unserer Tage, Judith Herrmann. Über Nacht wurde sie berühmt, vor 25 Jahren bald mit ihrem Erzählungsband Sommerhaus später. Seither war jedes ihrer Bücher ein Ereignis und auch jetzt wird ihr jüngstes sehr gefeiert. Es ist die gedruckte Fassung ihrer Poetikvorlesung, die Judith Herrmann im vergangenen Jahr an der Frankfurter Goethe-Universität gehalten hat. Wir hätten uns alles gesagt, vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben, so der Titel. Und wir sind jetzt mit Judith Herrmann verbunden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Zu Ihrem Profil, Frau Herrmann, gehört seit Anbeginn, dass Sie nicht so gerne fröhlich losplaudern über sich und Ihr Schreiben, sondern eher ja doch zu den Verschwiegenen gehören. So im Literaturjournalismus wird immer ein bisschen gesäuft. Ach, die Judith Herrmann, die ist so toll, aber sie redet so ungern über sich selbst und das Schreiben. Warum haben Sie denn jetzt dieses Schweigen gebrochen anscheinend?
Ich glaube, dass diese Aufforderung, die Frankfurter Poetik-Vorlesung zu halten, dass die ein bisschen der Schlüssel gewesen ist, insofern als dass ich diese Aufforderung eine sehr große Herausforderung fand und mich aber nicht getraut habe, sie abzulehnen. Also ich habe sie ein bisschen als einen Ritterschlag empfunden, dem ich irgendwie nicht ausweichen konnte. Und als ich mich dann entschieden hatte, das zu versuchen, diese Poetikvorlesung zu halten, war irgendwie klar, dass ich da natürlich auch ein bisschen was sagen muss über mich. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es dann am Ende doch ein Buch werden würde, also nicht nur die Poetikvorlesung, sondern ein Buch, wäre ich wahrscheinlich nicht so mutig gewesen, wie ich mir im Nachhinein doch tatsächlich vorkomme, ja.
Wie war das denn jetzt für Sie, diese neue Rolle einzunehmen? Fiel es Ihnen schwer? Es klingt überraschend leichtfüßig, wie Sie sich hier bewegen.
Ja, es fiel mir, eigentlich fiel es mir schwer, mich zu entscheiden. Aber als ich mich entschieden hatte, war es dann irgendwie gut. Also das ist, glaube ich, ganz oft so, dass es gibt dieses chinesische Sprichwort mit der Angst vor dem Feind, die immer größer ist als der Feind. Also die Angst davor, sich auf die Poetikvorlesung einzulassen, war viel größer als dann die Angst während des Schreibens. Während des Schreibens hatte ich eigentlich keine. Das war das eine. Und das andere war, dass ich schrieb im ersten Lockdown und überhaupt im ersten Jahr der Pandemie. Und das ist von heute aus gesehen, obwohl es so weit zurückliegt und so unwirklich scheint, so eine krasse Zeit gewesen, in der die Dinge ohnehin so, also alles anders war und alles völlig unbekannt und neu und unscharf zu sein schien, dass ich mich eigentlich ins Schreiben gerettet habe in gewisser Weise. Also es war sehr, sehr gut für mich, in dieser Zeit geschrieben zu haben.
Wie bei Ihnen zu erwarten, sind die Texte für diese Vorlesung jetzt nicht nur alles andere als akademisch. Sie beginnen nicht mal analytisch im Sinne der Selbstreflexion einer Autorin, sondern im Grunde ja wie eine typische Judith Herrmann-Story. Eine Ich-Erzählerin läuft ja so in melancholischer Stimmung mit einem Freund durchs nächtliche Berlin und hat eine merkwürdige Begegnung in einem Späti, für Nicht-Berliner ein Spätkauf. Wen trifft sie denn da?
Ihren Analytiker trifft sie da nachts um zwei.
Ja, schon. Das ist schon mal ein bisschen kurios, ne? Plötzlich dem Mann im Späti, wie er Zigaretten kauft. Und dann folgt die Erzählerin aber dem Therapeuten in eine Kneipe. Und was passiert denn dort?
Also in der Kneipe gibt es ein klassisches Gespräch über die abgeschlossene Analyse, also die Erzählerin oder die Protagonistin, die Ich-Figur. Ich kann mich immer nicht so richtig entscheiden, merke ich, wie ich von mir oder von meiner Erzählerin sprechen möchte. Jedenfalls trifft sie diesen Analytiker nachts um zwei im Spätkauf zu einem Zeitpunkt, zu dem sie ihre Analyse schon lange abgeschlossen hat. Und es gibt in diesem, in der Kneipe, in dem Spätkauf, in der Straßensituation dann so etwas wie einen kleinen Rückblick auf all diese Jahre, in denen sie dreimal in der Woche zu einer sehr klassischen freudschen Analysesituation in seine Praxis gegangen ist. Und dieser Rückblick auf die Analyse ist dann ein bisschen auch ein Rückblick natürlich auf die Jahre und auch auf das Schreiben während der Analyse. Und für mich war das so etwas wie ein Koordinatensystem, also diese Analyse zu legen über das Reflektieren, über das Schreiben, war wie ein Gitterwerk, also wie ein Schutzraum eigentlich, in dem ich dann versuchen konnte, wie Sie richtig sagen, nicht sehr akademisch, mich dem eigenen Schreiben zu nähern.
Aber auf der anderen Seite, Frau Herrmann, verläuft diese Kneipenszene wieder exakt im Modus Ihrer Erzählungen, wo ja immer viel auch geschwiegen wird. Ich habe mir das praktisch vorzustellen versucht. Ne? Sie sitzen also mit Dr. Drehhüs, so heißt er im Text, am Tresen. Gin Tonic wird bestellt, rauchen darf man dort auch noch. Das Ganze muss schon so eine 1 bis 1,5 Stunden gegangen sein und dann fallen aber gerade mal 3, 4 Sätze. Das kann doch nicht wahr sein, oder?
Ja, also ich glaube, dass ich natürlich auch in der Vorlesung tatsächlich so verfahren bin wie im Schreiben der Geschichten oder der längeren Texte, dass ich sehr viele Leerstellen gelassen habe. Ich glaube, ich habe einmal so etwas geschrieben wie wir redeten nicht mehr besonders viel oder wir gingen mit dem, was wir redeten, nicht mehr besonders weit. Also es ist natürlich dann immer tatsächlich so eine Zäsur im Text, eine Leerstelle, die Sie sich dann füllen müssten. Also Sie können zwei Leute sehen, die nebeneinander schweigend am Tresen sitzen. Sowas kommt ja durchaus vor und kann auch sehr gemütlich sein. Oder Sie sehen eben zwei Leute, die dann doch noch ein bisschen dies und jenes reden. Oder Sie sehen zwei Leute, die ganz wichtige Dinge sagen. Aber das ist etwas, was ich immer noch, also auch in der Vorlesung, sehr gerne in der Schwebe gehalten habe.
Für mich als jahrzehntelangen Hermann-Leser muss ich wirklich sagen, es ist Ihr Buch eine Erlösung insofern, als jetzt endlich Schluss ist mit dieser ewigen Diskussion, ist sie das selbst, die Judith Herrmann, ist das alles autobiografisch, was stimmt denn und was nicht. Ich fand das immer so langweilig und Sie auch, glaube ich. Jetzt heißt es gleich am Anfang, das ist, was ich schreibe. Ich schreibe über mich. Ich schreibe am eigenen Leben entlang. Ein anderes Schreiben kenne ich nicht. Punkt. Haben Sie das selbst so auch so empfunden beim Schreiben, als Sie das hingeschrieben haben? So, jetzt habt das hier mal schwarz auf weiß und jetzt ist mal gut.
Ich habe das genauso empfunden, ja. Ich habe es in gewisser Weise auch als erlösend empfunden und ich habe es ein bisschen auch als Zäsur empfunden. Also vielleicht bin ich jetzt alt genug, also mit Mitte 50 und das ist nun dann doch plötzlich das 7. Buch geworden, nach 7 Büchern, um diesen Satz einfach so sagen zu können und ihn nicht als defizitär zu empfinden. Also ich glaube, ich habe auch manchmal Schwierigkeiten damit gehabt, weil es etwas leicht Therapeutisches hat irgendwie, ja, dieses Denken darüber, dass man über sich schreibt und am eigenen Leben entlang schreibt. Aber natürlich, und vielleicht bin ich jetzt selbst sicher genug, um das für mich sagen zu können, gibt es auch vom Schreiben über sich selber so etwas wie eine literarische Umsetzung, also ein Umschreiben des eigenen in etwas Literarisches. Und darauf bestehen zu können nach so langer Zeit war erleichternd für mich.
3 Vorlesungen sind es, 3 Texte wurden es, 3 Kapitel jetzt auch im Buch. Das erste hätten wir jetzt mit der Therapie, im zweiten. Und da ist es auch schon wirklich wieder ganz interessant, wie viel Neues Biografisches ich da von Ihnen über Sie gelernt habe. Da geht es um Freundschaften und um Beziehungen, die Ihnen in jungen Jahren wichtiger gewesen seien, sogar als Ihre Familie. Auch das erkennt man immer wieder in Ihren Erzählungen und den Romanen, so Alltagsszenen mit Freunden und Bekannten. Und ja, man könnte heute sagen, in diesem sozialen Milieu, da ist sie zur Schriftstellerin geworden, die Judith Herrmann, oder?
Ich empfinde das so. Also ich habe auch eine ganz merkwürdige und oftmals so fast gerührte Dankbarkeit gegenüber den Menschen, mit denen ich leben durfte und leben darf und die in gewisser Weise auch sehr geduldig sind, damit immer wieder zumindest in Variationen und so schablonenhaft in den Texten aufzutauchen. Also es ist für mich tatsächlich so, dass natürlich zum einen die Familie eine Basis ist, in der das Schreiben irgendwie gewachsen ist, aber dann wird man groß und dann sucht macht man, das tun wir, glaube ich, alle, so etwas wie eine Wahlfamilie, die sich mit der eigenen Familie aber irgendwie halbwegs ergänzt. Und in dieser Wahlfamilie habe ich es oft so empfunden, dass es ganz viele, also so Muse ist jetzt ein großes Wort, aber es gab immer sehr viele Situationen, Gespräche, Gesichter und Begegnungen, die mir wichtig waren, so wichtig, dass ich dachte, ich möchte sie aufschreiben und sie dadurch festhalten und immer wieder über sie nachdenken. Mhm. Und diese Porträts in gewisser Weise, die jetzt so in der zweiten Vorlesung vor allem auftauchen, sind ein bisschen auch für mich, ja, also deutlich der Versuch, etwas aufzuschreiben, um es also auszustellen und aufzuheben im besten Sinne. Mhm.
Mit diesem zweiten Text über die Bedeutung der Freundschaften ist das dritte Kapitel eng verknüpft. Und da geht es um Ihre familiäre Herkunft im Berliner Bezirk Neukölln. Und da würde ich sagen, da sind Sie richtig schonungslos. Also da beschreiben Sie die staubige, dunkle, chaotisch vollgestellte Wohnung, einen problematischen Vater, der zum Selbstmord neigt, eine abwesende Mutter, eine echt schräge Oma. So wie Sie drüber schreiben, ich komme aus einer Familie von Verrückten, heißt es an einer Stelle lapidar. Das war Ihnen auch wichtig und auch neu. Davon haben Sie noch nie erzählt, ne? So in dieser Form.
Nee, davon habe ich noch nicht erzählt. Das ist natürlich auch etwas, das man vielleicht nicht einfach unbedingt so als Tischgespräch vorschlägt. Oder es ist auch etwas, für das man in gewisser Weise alt genug sein muss, um es irgendwie distanziert zu betrachten und natürlich auch in diesem Fall literarisch zu verwandeln. Also ich glaube, meine Familie hat mir tatsächlich eine Menge möglicher literarischer Vorlagen gegeben durch ihre Konstitution, ihre psychische Verfassung und die sicherlich auch sehr unkonventionellen Strukturen, in denen ich groß geworden bin. Es gibt einen Satz, den ich zitiere, den mein Vater immer gesagt hat und bis heute sagt: Schreib es auf, schreib es einfach auf. Das ist natürlich eine lustige Aufforderung, man kann die Dinge nicht einfach aufschreiben, aber irgendwie habe ich ihn dann doch einmal jetzt so, meine Eltern sind alt und das Gespräch zwischen uns ist vielleicht auch schon mittlerweile in diesem etwas beruhigten Gewässer angelangt, in dem man nicht mehr beschäftigt damit ist, so Schuldzuweisungen zu machen, sondern eigentlich versucht, gut miteinander zu sein, weil man noch zusammen sein darf. Also ihn zu dieser Zeit wörtlich zu nehmen und es eben zu versuchen, etwas aufzuschreiben, es umzuformen und dann aber trotzdem aufzuschreiben.
Am Ende entwerfen Sie so etwas wie ja, die Vision eines neuen Schreibens, das, Zitat jetzt, alles Persönliche hinter sich gelassen hat. Da merkt man natürlich sofort auf, sagt, oha, heißt das, wir werden in Zukunft eine andere Judith Herrmann lesen, die anders schreibt? Nicht mehr nur unbedingt am eigenen Leben entlang?
Das ist eine schöne Frage, die ich mir selber auch stelle. Also ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade auf einer ziemlich langen Lesereise mit diesen Vorlesungen, mit diesem Buch. Und ich glaube, eine Lesereise ist unter anderem auch dafür da, irgendwie das Buch zu verabschieden, sich von dem Buch zu lösen und das dann irgendwie so richtig gehend wegzulesen, weggelesen zu haben. Und dann irgendwann, wenn die Lesereise zu Ende ist und ich mich wieder so im eigenen eingefunden habe, kann ich anfangen zu sehen, was diese Art des Schreibens und diese Art der Umformung von Wirklichkeit ins Schreiben, was die jetzt mit mir machen wird oder was sie schon mit mir gemacht hat. Also ich bin ganz am Anfang und manchmal habe ich Angst, aber manchmal empfinde ich es auch als eine Herausforderung, genau die Herausforderung, die man braucht, um irgendwie loszugehen. Mhm.
Es gibt eine kleine Vorrede zum Buch, da heißt es, die Arbeit an dieser Vorlesung ist nicht einfach gewesen. Unerwartet Privates sei im Text aufgetaucht, das kann man wirklich sagen nach der Lektüre. Und dann, es wird sich zeigen, ob das zu bereuen ist. Haben Sie es schon bereut, Frau Herrmann?
Nö, ne? Nee, also ich habe es bisher nicht bereut, aber ich habe unter anderem, also meine Großmutter ist sehr abergläubisch gewesen und sie hat mir immer diesen Satz gepredigt, den Tag nicht vor dem Abend zu loben. Und weil es noch Tag ist und ich noch nicht am Abend angelangt bin, kann ich noch nicht sagen, ob ich es am Ende nicht vielleicht doch ein bisschen bereuen werde. Aber noch habe ich nichts bereut und vielleicht komme ich um die Reue auch drumherum.
Wir hätten uns alles gesagt. Die Poetikvorlesung von Judith Herrmann. Jetzt als Buch im S. Fischer Verlag veröffentlicht. 193 Seiten, kosten 23 Euro. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Alles Gute, Frau Herrmann.
Ich danke auch. Ich danke auch. Vielen Dank. Tschüss.
Straßenkritik.
Also ich heiße Andrea Wagner, ich bin 49 Jahre alt, bin Lehrerin und ich möchte vorstellen Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Ich habe das Buch angefangen zu lesen in einer Phase, wo eine sehr gute Freundin von mir verstorben ist und es war, als ob dieses Buch quasi meinen Weg gekreuzt hat. Es geht um Freundschaft. Vier junge Männer, die sich im Studium in New York kennenlernen und die im Prinzip sich ein Leben lang begleiten. Sehr unterschiedliche Männer. Und es hat mich unheimlich berührt, weil dieses Buch auch das Thema Bezug zum eigenen Körper, sexueller Missbrauch, Grenzen überschreiten, Verletzungen und auch Behinderungen auf eine Art und Weise beschreibt, wo ich gedacht habe, genau so ist es. Hat mich unheimlich geflasht, eine großartige Entdeckung.
In Freiburg treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Heute legt uns Andrea Wegner Ein wenig Leben ans Herz, den Großroman von Hanya Yanagihara mit 960 Seiten. Ein echtes Pfund. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen, kostet 18 Euro im Taschenbuch und übersetzt wurde es von Stefan Kleiner.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Morgen Abend zum Auftakt der Leipziger Buchmesse wird wie immer traditionell der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen und damit ausgezeichnet wird dieses Jahr die russische Schriftstellerin Maria Stepanova. Sie ist Jahrgang 1972 wohl die international erfolgreichste russische Dichterin der Gegenwart. Den Preis jetzt erhält sie für ihr Lyrikband Mädchen ohne Kleider, der letztes Jahr auf Deutsch erschien. Ganz neu gibt es nun die Übersetzung dieses Buches von Maria Stepanova, Winterpoeben 2021. Und unser Kritiker im Studio ist Helmut Böttiger. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Winterpoeben 2021, diese Jahreszahlen, die werden der ganzen Welt wohl lange im Gedächtnis bleiben. Es waren die schlimmsten Corona-Jahre und diese waren auch der Anlass für diesen Text, nicht wahr?
Das stimmt, das war am Ende des langen Corona-Winters, als sie dieses Poem geschrieben hat. Und die Corona-Zeit symbolisierte ja für die Lyrikerin die Zustände im zeitgenössischen Russland. Also dieses Eingeschlossensein, das Eingesperrtsein, die Kommunikationslosigkeit, dass man auf sich selbst zurückgeworfen ist. Und das thematisiert sie in diesem Winterpoem, dass sie in ihrem Haus ist. Da gibt es klirrende Winterbilder, alles ist bedrohlich und das Exil, das in Russland immer ein Thema ist, das ist plötzlich in dieser Corona-Phase auch zeitlich, ein zeitliches Exil. Man ist vollkommen außerhalb von allem, was denkbar ist. Und aus der heutigen Perspektive mit dem Russlandskrieg gegen die Ukraine liest sich das natürlich nochmal anders. Und die tiefere Wahrheit dieses Textes kommt jetzt noch mehr zur Geltung.
Wie legt sie das an? Also was erzählt, schreibt, dichtet sie denn hier oder dichtet sie überhaupt? Oder ist das sozusagen ja was eher Reflexives am eigenen Empfinden, an der eigenen Zeit und Existenz in dieser Zeit, in diesem Winter entlang?
Ja, das sind schon aufgebaut in einzelne Gedichtzyklen, die mit Sternchen voneinander getrennt sind. Und das greift in verschiedene historische Schichten und die Gegenwart. Sie vermengt gegenwärtige Erfahrungen mit Erinnerungen an die Vergangenheit, mit literaturgeschichtlichen Exkursen. Und die russischen Motive, die zentralen, sind natürlich im Vordergrund. Eis, Schnee, das sind überzeitlich wirkende Situationen und vor allem alte Märchen werden dazwischen geschaltet und es kriegt so eine mythische Dimension und plötzlich mittendrin gibt es Zeilen ohne Erklärung wie in der Winterluft die Schlagstöcke der Polizisten. Das heißt, dass es wird nicht weiter erklärt und das heißt, dass Politisches und Existenzielles verdichtet wird in einzelnen Bildern. Man kann das nicht in eine direkte Verständlichkeit übersetzen, aber die Verse bilden einen Schutzraum, der ganz eigene Energien freisetzt.
Also das ist schon in lyrischer Form geschrieben sozusagen.
Ja, das ist in Versen, Strophen angeordnet, aber die einzelnen längeren Gedichte sind mit Sternchen getrennt, sodass dass es so einen zyklischen Charakter bekommt, wo alles aufeinander verweist.
Sie haben schon Märchen angesprochen, Helmut Böttiger. Viel Literatur, habe ich gelesen, soll drin vorkommen. Zum Beispiel auch ein wichtiger Gewährsmann sei der antike Dichter Ovid. Wie kommt der denn ins Spiel?
Ja, Ovid ist für die russische Literatur ein ganz großer Bezugspunkt, weil es ist ja ein klassischer antiker Dichter aus Rom, der aber verbannt worden ist ans Schwarze Meer. Und diese Verbannung ans Schwarze Meer, das hat die Russen immer elektrisiert, weil da ist die westliche Antike vermengt mit russisch-geografischen Zonen. Und diese Verbindung ist natürlich hoch identifikatorisch. Verbannung spielt in Russland seit jeher eine große Rolle. Das ist ja ein Land, in dem seit Jahrhunderten die Verbannung in die großen Weiten des Ostens, eben auch in den Schnee, eine große Rolle spielt. Winter, Verbannung, Gefängnis, das ist ein Assoziationsrahmen. Und Ovid wird angerufen, auch bei Maria Stepanova, als ein Sendbote auch des anderen. Das spielt auch eine große Rolle. Vorgänger wie Ossip Mandelstamm haben Ovid bezeichnet. Das würde bei ihm die Sehnsucht nach Weltliteratur auslösen. Und genau das findet bei Maria Stepanova auch statt. Sie zitiert eben auch viele Dichter aus dem Westen, aus allen Vergangenheiten, sodass sie auf gar keinen Fall zentriert im russischen Bereich bleibt, sondern nach Entgrenzung sich sehnt.
Der Preis jetzt, der Leipziger Buchpreis jetzt für Maria Stepanova, ist definitiv ein politisches Zeichen gewesen, als man ihr letztes Jahr sozusagen sie das verkündet hat. Für die moderne russische Literatur einer Autorin, die eben entschieden demokratisch, freiheitlich, kritisch gesinnt ist. Der Text ist nun jetzt vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine geschrieben. Man liest diesen Kontext wohl dennoch mit, ne?
Man liest den eindeutig mit, weil dieser Winter in Russland, das hat eine ganz große symbolische Dimension. Und es gibt zum Schluss des Bandes ein kurzes Gespräch mit der Übersetzerin Olga Radetzkaya, die übrigens ungemein sprachsensibel übersetzt hat und viele Anspielungen in deutsche Anspielungen überführt. Und da sagt Maria Stepanova, und das sagt, glaube ich, alles aus, dass alle Russen jetzt in einer zäh gewordenen historischen Zeit feststecken und erst langsam, dann immer schneller rückwärts rutschen, zurück in die Vergangenheit, in archaische, statische Schichten, wo jedes Wort in der Luft gefriert. Man merkt, das ist vor allem auch ein literarischer Preis, und das ist das Schöne daran.
Winterpoem 2021, das Buch von Maria Stepanova. Jetzt im Surkamp Verlag auf Deutsch erschienen mit 119 Seiten für 22 Euro aus dem Russischen, übersetzt von Olga Radetzkaya. Helmut Böttiger hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dafür. Und morgen Abend, ja, da wird in Leipzig wohl bestimmt auch von diesem Winterpoem die Rede sein, wenn Maria Stepanova den Buchpreis zur europäischen Verständigung erhält. Die Buchmesse in Leipzig beginnt am Mittwochabend zu den Feierlichkeiten. Dort gehört auch traditionell die Verleihung des Kurt-Wolf-Preises. Er geht jährlich an unabhängige, in Deutschland ansässige Verlage mit besonderen Verdiensten um Literatur und ihre Verbreitung. In diesem Jahr wird der Alexander-Verlag ausgezeichnet, gegründet genau vor 40 Jahren im damaligen West-Berlin mit schönen gestalteten Büchern zu Film und Theater, mit essayistischen Texten vor allem, hat sich das Haus etabliert und wird nun am kommenden Freitag auf der Messe geehrt. Chef und Gründer ist der Namensgeber Alexander Wewerka. Und was diesen Verleger auszeichnet, erzählt uns jetzt Nils Kahlefeld.
Auch wenn es der Buchbranche derzeit nicht gerade Gold geht, beim Kaffee macht Alexander Wewerka keine Kompromisse. Die Maschine im hinteren Teil des Charlottenburger Ladenbüros ist vielleicht die Herzkammer des Verlags. Viele Bilder und Möbel in dem hohen Raum, der einmal ein Kiezkino gewesen sein soll, stammen von Wewerkas Vater, dem 2013 gestorbenen Architekten, Designer und Künstler Stefan Wewerka. 1983 hat alles angefangen. Wewerka Junior ist 23. Er hat eine Buchhändlerlehre in Marga Schöllers Bücherstube in der Knesebeckstraße und eine abgebrochene Schauspielausbildung in Paris hinter sich.
Und dann kam aber beides zusammen, die Idee, vielleicht könnte ich ja Schauspiel und Bücher verbinden, sprich Theaterbücher machen.
Im Rückblick erweist sich das als einigermaßen geniale Idee.
Ich wollte außerdem natürlich auch gerne junge Literatur verlegen. Und das erste Buch waren tatsächlich auch die Gedichte einer Freundin meiner Freundin. Diese Bücher liegen heute noch hier. Während das erste Theaterbuch, nämlich Peter Brook, Der leere Raum, die Neuausgabe in Deutschland, die habe ich dann in den nächsten 25, 30 Jahren jedes Jahr um die 1000 Mal verkauft.
Das ist der Schlüssel. Zu Brook gesellen sich Lee Strasberg oder Keith Johnston. 10, 15 Longseller tragen den Laden bis heute. Auch wenn die Kurve abflacht, seit wichtige Sachtitel als PDF kursieren. Doch wer reich werden will, sollte sich einen anderen Beruf zulegen.
Ich habe jahrelang zu Hause gearbeitet, ich habe jahrelang nebenher gejobbt. Ich habe nie den Anspruch gehabt, ich muss jetzt hier so und so viel Geld verdienen, einen Stundenlohn haben, sondern ich wollte das machen, was ich machen will und hätte nur aufgehört, wenn ich pleite gewesen wäre.
Dazu ist es, Gottlob, nie gekommen, da das Programm breiter wird. Standbein, Spielbein, Seitensprünge, Filmbücher und ja, Krimis. Chester Himes war ein Achtungserfolg. Es folgte die Hoke-Mosley-Reihe von Charles Willeford.
Durch Willeford kam dann der Name Fauser ins Spiel. Und Jörg Fauser, 9 Bände Werkausgabe ab 2004, das war sehr erfolgreich. Und durch den Fauser bin ich auf Ross Thomas gestoßen.
Ein Roman von Ross Thomas ist nicht einfach ein Krimi oder ein Politthriller, schrieb Fauser einmal, sondern, wenn wir davon ausgehen, dass der Teufel damals auf den Hügeln des Galiläerlands dem Herrn Jesus die Welt so gezeigt hat, wie sie wirklich ist und nicht, wie Idealisten sie gerne hätten, eine diabolische Analyse unserer politischen Verhältnisse.
Und jetzt bin ich also mit einer Ross-Thomas-Werkausgabe beschäftigt seit 2005 oder 2004. Und es fehlen uns noch 3 Bände, dann haben wir alle 25 Bücher von Ross Thomas gemacht.
Wewerka folgt seinen Interessen und seiner Neugier. Fast spielerisch ergibt sich daraus ein Programm. Die Digitalisierung hat unser Leseverhalten verändert. Auch in den Feuilletons sind die fetten Jahre vorbei. Kann man sich immer wieder selbst neu erfinden?
Ich bin jetzt über 60, ich mache seit 40 Jahren diesen Verlag. Einerseits hat man bestimmte Routinen, andererseits merkt man auch, hey, die Welt da draußen verändert sich, die Leute werden jünger, die Themen ändern sich. Worauf reagiert man wie? Und bin ich noch in der Lage, den Anschluss zu halten zu dem, was heute so los ist? Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich 25 war, da war ein 60-Jähriger für mich, das war ein Alien.
Das verflixte 40. Jahr wird Alexander Wewerka im Klick feiern, einem kleinen Programmkino in der Nachbarschaft. Jeden Monat tolle Gäste, Margarita Bruch, Dominik Graf, Jürgen Kuttner. Dann Film gucken. Von der Wand im Ladenbüro grüßt das Verlagslogo. Der Linolschnitt von Roland Topor, 1983 für 100 symbolische Mark gekauft. Ein Skifahrer, der schwungvoll über ein Gehirn wedelt. Darunter die Widmung für Alexander. Santé.
Der Berliner Verleger Alexander Wewerka. Am Freitag nimmt er auf der Buchmesse den Kurt-Wolf-Preis für seinen Verlag entgegen und ja, den Scheck über 35.000 Euro, mit dem der Preis schön dotiert ist.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ja, ich bin Eugen Ruge. Ich bin ein Schreiber, ein Geschichtenerzähler. Habe gerade hier im Rundfunk mein neues Buch Pompeji oder die 5 Reden des Jovna vorgestellt. Und Lieblingsbücher habe ich natürlich viele. Ich denke natürlich an Wassili Grossmann, Leben und Schicksal, ein Buch über vor allen Dingen über die Schlacht von Stalingrad, aber überhaupt über den Zweiten Weltkrieg. Ein ganz großartiges Werk, sehr komplex. Mir fällt auch zum Beispiel Valentin Rasputin ein, Abschied vom Natyora, in dem es um ein Dorf geht, was dem Fortschritt geopfert wird, weil nämlich es einem Staudammbau zum Opfer fällt und dann eben weggeschwemmt wird. Es schildert die letzten Tage dieses Dorfes, auch ein ganz großartiges Buch. Aber am meisten hat mich doch beeindruckt und lebenslänglich beeindruckt Marquez, die 100 Jahre Einsamkeit. Ich würde sagen, das ist der erste Roman über Globalisierung. Ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist. Wahrscheinlich ist es schon 40, 50 Jahre alt. Der erste Globalisierungsroman, da geht es um ein Dorf, Macondo, wenn ich mich recht entsinne, mitten im südamerikanischen Urwald, abgelegen, das nichts mit den Rest der Zivilisation hat. Und in dieses Dorf zieht allmählich der Fortschritt ein, mit all seinen Implikationen. Das Buch ist aber auch wahnsinnig gut geschrieben, kraftvoller, das, was man später als magischen Realismus bezeichnet hat. Ich glaube, das ist die Erfindung des magischen Realismus. Voller kraftvoller Bilder, die einen wirklich umhauen, ja, und voller starker, fantastischer, irrer Geschichten, die aber trotz ihrer Fantastik die Realität punktgenau erfassen. Nicht? Da ist wirklich sehr, sehr gut zu erklären, was sozusagen literarische Wahrheit ist. Die besteht natürlich nicht darin, dass man irgendwas naturgetreu abbildet, nicht? Sondern die besteht in was anderem. Und das führt Marquez in diesem Buch exemplarisch vor.
Eugen Ruge, von mehreren Büchern, die ihn geprägt haben, hat er erzählt. Am meisten lebenslänglich beeindruckt, wie er sagt, war er von oder ist er noch von 100 Jahre Einsamkeit, dem Roman von Gabriel García Márquez aus dem Jahr 1967. Und Eugen Ruge hat es auch gesagt, er war gestern bei uns zu Gast mit seinem neuen Roman Pompeji. Dieses Gespräch können Sie auch gerne nachhören auf deutschlandfunkkultur.de.